Wir treffen uns heute hier in Frankfurt im Literaturhaus an der Schönen Aussicht, einer Institution, die Olga Martinova schon allein deswegen lange kennt, weil sie seit 1991, also seit rund 34 Jahren, in Frankfurt am Main lebt und schon ehe das Haus aus dem Westend hier in den Osten an die Schöne Aussicht umgezogen ist, war sie schon mit dem Literaturhaus verbunden. Wir treffen uns aus einem besonderen Anlass, nämlich im Vorfeld der Verleihung des Peter-Huchel-Preises 2025. Olga Martinova wird ihn am 3. April an Peter Huchels Geburtstag in Staufen entgegennehmen, an dem Tag und an dem Ort, an dem der Preis traditionell verliehen wird. Herzlichen Glückwunsch, Olga Martinova, und schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Ein Gedichtband ist ein Haus oder ein Zimmer oder eine Stadt oder ein Garten. Ehe man ihn aufschlägt, weiß man nicht, von welchen Wesen dieser noch unerforschte Raum besiedelt, welche Luft man dort atmen wird, haben Sie einmal in einer Rezension geschrieben. Gegenstand war damals ein Gedichtband von Ralf Dudley. Ich habe die Rezension in dem Sammelband »Wer schenkt was wem?« wiedergelesen, der 2003 erschienen ist. Sie haben früher sehr viel rezensiert und das kommt mir ziemlich wichtig vor, weil es zeigt, dass Olga Martinova eine Dichterin ist, die wie wohl alle guten Dichter und Dichterinnen auch eine extrem bewanderte Leserin ist. Wir werden darauf zurückkommen. Aber zunächst zum Zitat, auf die Charakterisierung eines Gedichtbandes als Haus oder Zimmer oder Stadt oder Garten. Gilt dieser Satz in Ihren Augen noch? Und falls ja, was würden Sie sagen, wo landet man, wenn man sucht nach dem Namen des Windes aufschlägt?
Ja, das gilt immer noch. Auf jeden Fall, ein Gedicht ist ein Raum. Und Oleg Jurjew, ein sehr wichtiger Mensch für mich, mein Mann, mein Lebenspartner und ein wunderbarer Dichter, hat auch einmal in einem Interview gesagt, dass er ein Gedicht als einen Raum sieht, das bewohnbar oder auch ruhig gerade leer stehen kann. Hauptsache, dass es ihn gibt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil direkte kommunikative Funktion ist nicht die Sache eines Gedichtes. Dieser Raum muss existieren. Und wenn ich an meinen letzten Gedichtband denke, ich würde sagen, ein Gedichtband ist ein Wald. Und in diesem Wald passiert alles Mögliche. Es gibt viele Pflanzen, viele Bäume, viele Pilze, Vögel, Tiere und sie alle kommunizieren miteinander. Und ich werde ziemlich oft mit der Frage konfrontiert, wozu so viele Anspielungen und Zitate in meinen Gedichten. Wer heute das alles entziffern und lesen kann. Und ich sage immer, ich als Leserin brauche das überhaupt nicht, wenn ich ein Gedicht lese, zu verstehen. Genauso wie wenn ich im Wald spaziere und ich brauche überhaupt nicht zu wissen, wie alle Pflanzen heißen, wovon sie stammen und was für ein Vogel gerade zwitscht. Genauso in einem Gedicht. Es ist ein sehr, sehr reges Gespräch, aber es ist eigentlich ein Gespräch für sich.
Bezug nach dem Namen des Windes sind wir im Wald und ich möchte jetzt nochmal zurück zu dem Moment, wo Sie die Nachricht erreicht hat, dass Sie die diesjährige Trägerin des Peter-Huchel-Preises sind. Wie war das?
Das war wirklich ein sehr starkes Gefühl. Ich hatte sogar für einen Augenblick Atemnot. Ich war wirklich sprichwörtlich froh, dass es einen Stuhl in der Nähe war. Das war absolut verblüffend für mich.
Such nach dem Namen des Windes ist einerseits kein Debüt, denn es sind schon viele Gedichtbände von Ihnen erschienen. Und zugleich ist es aber doch ein Debüt, denn es ist der erste Gedichtband, der in deutscher Sprache erschienen ist. Was ist passiert, dass dieser Band anders als die vorangegangenen nicht in einer deutschen Übersetzung aus dem Russischen erscheint, sondern auf Deutsch?
Einiges. Zu einem, es war ein langer Weg oder ein langer Prozess. Die meisten Gedichte, die ich auf Russisch geschrieben habe, haben wir dann zusammen mit Elke Erb übersetzt. Das heißt, dass ich auch mitgewirkt habe an diesen Übersetzungen. Und zweitens, natürlich, enge Arbeit mit Elke Erb ist so ein Geschenk. Man ist dann wirklich mittendrin in der deutschen Sprache. Und Zu anderem, und das ist das Wichtigste, nach dem Tod von Oleg Jurjew hatte und habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr auf Russisch schreiben kann, dass ich eigentlich den Adressaten meiner russischen Gedichte verloren habe. Und zum Dritten auch, ich lebe seit 34 Jahren in Deutschland, und obwohl ich versuche, in beiden Literaturen und in beiden Lyrikszenen dabei zu sein, insbesondere jetzt, das ist mir sehr, sehr wichtig, den Kontakt zur russischen Lyrikszene nicht zu verlieren, weil das ist eine stark oppositionelle Szene, und das ist eigentlich immer die Hoffnung, egal wo wir sind, in welchem Land, wo gerade eine totalitäre Macht herrscht, Kunst und Lyrik sind ausgesprochen wichtig. Trotzdem, ich glaube, ich lese viel mehr lyrische Neuerscheinungen auf Deutsch als auf Russisch. Ich bin wirklich eher mittendrin in der deutschen Lyrik. Deshalb war für mich natürlich diese Nachricht vom Peter Huchel-Preis so verblüffend, weil wenn ich an Kollegen denke, die diesen Preis bekommen haben, da fühle ich mich wirklich in eine wunderbare Familie aufgenommen.
Wir hören »Such nach dem Namen des Windes«.
Warum benennt man einen Wind? Hamsin, Shiroka, Kushava, Euroklidon? Es gibt kaum etwas, was es weniger gibt. Nur seinen Übermut, einen Gartenstuhl, kopfüber, ein schwimmendes Dorf, einen fliegenden Hut, die Windtränen. Auch Tote sind nichts weiter als ihre Namen und Folgen ihres Mutes oder ihrer Blödigkeit. Dudelsack, pfeif, such nach dem einzigen Namen, Bora, Fion, Tramontana, Poniente, Scirocco, Boran, Hamsin, Du, Euroklidon, Boreas, Mistral, Koschava, Du, Bora, Scirocco, Boran. In so viel Namen gefangen pfeift der Dudelsack, tanzt die Windrose, zwei kranke Kraken im Winde.
Wir haben über den Vergleich eines Gedichtbands mit einem Haus oder einem Zimmer oder einer Stadt geredet. Ich hatte noch eine andere Assoziation, und ich sage gleich dazu, dass der Ort, der mir eingefallen ist, ein Ort ist, den ich sehr mag, nämlich der Friedhof. Christian Metz hat in einer Besprechung des Bandes »Such nach dem Namen des Windes« eine Formel gefunden, als er sagte, die Gedichte darin seien Gedichte über das, was von nun an fehlt und im Fehlen präsent bleibt. Können Sie damit, mit diesem Friedhofsvergleich, etwas anfangen?
Ja, natürlich, sehr, sehr, sehr viel sogar. Ich suche immer Friedhöfe auf, wenn ich in einer neuen Stadt bin. Natürlich in Paris, natürlich in Venedig, natürlich in Berlin und eigentlich überall. Und da, man freut sich, wenn man auf einem Grab einen bekannten Namen liest. Und Tradition ist Solidarität mit den Toten. Und das ist wichtig, dass Tote mitsprechen, weil wir als Menschheit haben einen sehr, sehr schwierigen, langen, meistens tragischen Weg hinter uns, und weiter zu laufen ohne diese Begleitung von allen diesen Stimmen ist unklug und unmoralisch und unangenehm.
Und da fällt mir ein Toter ein, nachdem ich natürlich auch fragen will, in welchem Verhältnis stehen Sie zu der Dichtung von Peter Huchel?
Ich wollte gerade sagen, dass Tote eines der häufigsten Wörter in seinen Gedichten, und sie besiedeln auch seine Gedichte. Ich glaube, das ist für mich sehr wichtig. Und was ich sehr stark mit Peter Huchels Lyrik verbinde, ist einen speziellen Ton seiner Gedichte. Weil eigentlich für mich ist es so, dass das Ohr als erstes auf ein Gedicht reagiert. Und ich habe, ich glaube, vom ersten Gedicht von Peter Huchel, das ich gelesen habe, habe ich diesen Ton erkannt. Und das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Das ist ein immer sehr ruhiger, unaufgeregter Ton, und deshalb passen in Texte ziemlich krasse Bilder, aber sie werden von diesem Ton gedämpft, dass die Stimme immer tief und ruhig bleibt.
Das erste Gedicht in »Such nach dem Namen des Windes« macht gleich unmissverständlich klar, dass Ihre Gedichte Gedichte sind, die auf der Grundlage von Zwiesprachen mit anderen Texten entstanden sind oder entstehen. In Wo nennt man a bissle Klick wird gleich im ersten Vers mit den ersten Worten eines der vielleicht berühmtesten Gedichte der deutschen Sprache zitiert, Friedrich Hölderlins Hälfte des Lebens. Und es gibt immer wieder Gedichte, die sich mit Hölderlin auseinandersetzen, sowohl mit Hölderlins Werk als auch mit Hölderlins Leben. Und die Frage für mich ist, wie zu dieser Stimme von Hölderlin, zu der dann in dem ersten Gedicht andere hinzutreten, nämlich ein jiddisches Lied und dann in abmoderierenden, ich nenne es jetzt mal Fußnoten oder Zitaten, Jean Améry mit reinkommt.
Wir hören, wo nimmt man ein bisschen Glück?
Wehe mir, wo nehme ich die Suppe, im Winde die Fahnen dünn, wehe es mir, so oder so, und der Capo im Schatten der Erde, die im Winde klirrenden links, und der Capo trunken von Küssen. Wo nehmt man ein bisschen Masel, dünn waren die Fahnen, wehe es mir, wo nehme ich, wenn's Winter ist, Rosen, ein bisschen Masel, ein bisschen Schatten, ein bisschen Erde, ein bisschen Glück. Wehe es mir, wo nehmt man gelbe Birnen und wilde Suppe, ein bisschen Wasser und der Schatten brüllt, wo nehm ich ein bisschen Masel, wenn's Winter und Blumen und Sonnenschein, wehe es mir, die Mauern stehen. Im Schatten der Erde, ein bisschen Erde, im Schatten des Glücks.
Können Sie das bisschen in einem abstrakten Sinne zu fassen versuchen oder ist es von Gedicht zu Gedicht jedes Mal ein neuer Prozess? Also es muss ja ein Ausgangsmoment geben, von dem aus sich dann das Material formiert oder anlagert.
Das kann sehr, sehr verschieden sein, dann kann man tatsächlich nicht verallgemeinern. Mit diesem ersten Gedicht des Bandes war es so, dass mich tatsächlich die Tatsache verblüfft hat, dass ein jiddisches Lied diesem berühmtesten Gedicht der deutschen Sprache von Hölderlin sehr nah ist. Ja, dass es Zeilen in diesem Lied gibt, die den Zeilen in diesem Gedicht einfach sehr nah stehen. Es heißt in diesem Lied, wo nehme ich ein bisschen Masel, wo nehme ich ein bisschen Glück bei Hölderlin, wehe mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist und so weiter. Und ich habe von Klang gesprochen, ja, das ist lexisch wahrscheinlich so nichts Besonderes. Es kann auch lexische Übereinstimmungen geben in verschiedenen Texten, aber eben dieser Klang in diesem jiddischen Text und in diesem Hölderlins Gedicht ist sehr nah nacheinander und ich war einfach von diesem Klang besessen. Und dann kam Jean Améry. Dieser Gedanke war einfach da, ja, man sucht nicht nach Gedanken, man kann nicht sagen, wie sie kommen. Aber Jean Améry spricht über dieses Gedicht von Hölderlin, wenn er zu erklären versucht, wie es ist, wenn einen Menschen alles, was für ihn wichtig war, plötzlich verlässt. Es gab einen Streit zwischen Primo Levi und Jean Améry, beide Auschwitz-Überlebende, und während Primo Levi sagte, dass ihm Kulturdichtung und speziell Dante geholfen haben zu überleben, sagte Jean Améry, nein, es gibt einen Moment, wo man von allem verlassen wird, wo man weiter allein muss. Und er erinnerte sich, wie er in Auschwitz im Lager an dieses Gedicht von Hölderlin erinnert hat und passierte überhaupt nichts, gar nichts. Ja, das war nur eine Sache unter anderen. Und deshalb, ich habe keine Antwort, ja, ich weiß nicht, wessen Meinung ich vertrete.
Es ist unmöglich, über Such nach dem Namen des Windes zu sprechen, ohne die enge poetische und Lebensbeziehung zu dem Dichter Oleg Jurjew zu erwähnen, der 2018, also vor nunmehr annähernd 7 Jahren, aus der Welt gegangen ist. Wie war es, mit Oleg Jurjew zu arbeiten?
Ja, das ist noch schwieriger zu beschreiben, als überhaupt generell über das Schreiben zu sprechen. Wir waren zusammen, seit ich 19 Jahre alt war und Oleg Jurjew 21, und wir waren tatsächlich sehr eng zusammen und wir begleiteten uns so gegenseitig in allem, was wir geschrieben haben. Und als wir uns kennengelernt haben, obwohl Oleg Jurjew sehr jung war, auch 21 Jahre alt, er war in der neoffiziellen Szene, Dichterszene in Leningrad, zu der wir beide gehören, er war wirklich so bereits ein Star, er war sehr wichtig, es war sehr toll, ihn einfach kennenzulernen. Und er war wirklich so wichtig in dieser Szene, dass ich als junge Dichterin mir auch überlegt habe, ob ich das tatsächlich will, eine Partnerschaft mit jemandem, der schon viel prominenter ist, weil so gut ist das nicht eigentlich, ja, normalerweise. Aber Oleg Jurjew war immer wirklich sehr, sehr solidarisch und sehr aufmerksamer Lebenspartner und auch Schaffenspartner.
Kommen wir zu dem Band zurück, Such nach dem Namen des Windes. Der Wind spielt schon im Titel eines frühen Gedichtbandes von Ihnen eine Rolle in der Zugluft Europas. Was hat es mit dem Wind als poetischem Motiv auf sich?
Der Wind gibt es und es gibt ihn nicht. Das finde ich sehr interessant. Das ist genauso eigentlich wie mit der Dichtung. Weil nüchtern gesehen, was ist Dichtung? Ja, und wir leben gerade in einer Welt, egal welches Land wir nehmen, ein freies Land, ein nicht freies Land, wo Kunst und Dichtung und Poesie wirklich als etwas Marginales empfunden werden. Wir sehen das auch an der Kulturpolitik in Deutschland, aber wir sehen das weltweit, egal wo wir sind. Und ich denke, genau wie mit dem Wind ist das so mit der Poesie. Sie wirkt, trotzdem, dass es so mehr ist und nicht existiert. Sie wirkt und wirkt ziemlich stark, genau wie der Wind ziemlich stark wirken kann. Aber bei dem Wind, wir sehen vielleicht die Folgen gleich.
Wir hören Böen im Baum, Baum in Böen.
So viel Bewegung, die nirgendwo hinführt. Ein Falke im Rüttelflug. Ein Baum kann zum Mistral tanzen oder zum Boreas. Seine Wissenschaft sind Geduld und ausgeliefert sein. Was macht einen Wald, einen Ozean aus? Spechte, Zilpzalpe, stecken gebliebene Luftballons, Nachtigallen, Pirole, Matrosen im Wald. Retten sich auf ächzenden Flaggenstöcken und Masten über sinkenden Baumstümpfen und Rohrdommeln mit erfrischenden Fröschen, verlorenen Strümpfen und hergewehten Kondomen im Bauch. Warum so seicht die Luft, so mürb, die Erde, so ungestüm und fern die Stille. Bäume schnarchen in einem Schlafsaal auf dem Deck der dritten Klasse. Es dünkt ihnen, sie seien alle gelehrten Zusammenkunft, die Wüste vom Mistral und Strahlen unter dem Wasser am Abend. Man würde denken, träumt ihnen unter der Rinde, alles würde gut.
Die Natur ist was sehr Mächtiges, aber die Frage, wie tröstlich sie ist, die ist unsicher zu beantworten. Also der Wind kommt in verschiedenen Stimmungen und Tönen und in verschiedenen Intensitäten vor und es kommt eigentlich von der Seite jetzt auch wieder zu dieser Primo Levi, Jean-Amery-Frage zurück. Was kann die Poesie?
Im Frühjahr 2022, nach dem Russlandsübergriff auf die Ukraine, das war eine so schreckliche Zeit für mich, ich konnte nicht denken, nichts machen, das war wirklich wie Lähmung. Einmal aus beruflichen Gründen musste ich ein paar Gedichte lesen und ich habe gemerkt, dass das mir einfach Energie und Kraft gibt, irgendwie weiterzulesen. Und ich dachte, ja, das ist, was ich das ganze Leben vermutet habe, jetzt sehe ich, ist wirklich belegt.
Wir haben auch noch nicht gesprochen über ein Buch, das im Zusammenhang oder im Vorfeld mit Such nach dem Namen des Windes entstanden ist, und zwar Gespräch über die Trauer. Ja, eine Mischung aus Journal und Essay, in dem die Suche nach einer Sprache aufgrund der Trauer das Thema ist. Wie hängen dieser Band und Ihr ausgezeichneter Gedichtband miteinander zusammen oder voneinander ab?
Sie sind sehr nah aneinander, beide Bücher. Das war ziemlich schwierig für mich, dieses Gespräch über die Trauer zu schreiben, weil normalerweise schreibe ich nicht über mich. Und normalerweise ist es immer wirklich eine ziemlich große Distanz zwischen mir und dem, was ich schreibe. Und ich glaube überhaupt, dass Kunst ist diese Distanz. Aber dieses Buch war eine Ausnahme. Ich versuchte etwas tatsächlich zu formulieren, was unmittelbar in mir passiert. Das war schwierig, weil einfach so zu formulieren, tatsächlich wie Tagebuch, kann und will ich sowieso nicht. Und ich habe dem doch irgendeine Form gegeben, weil ich schreibe mein ganzes Leben, wenn ich einen Text sehe, also von mir, der von mir geschrieben ist, dann beginne ich das doch überarbeiten irgendwie zu einem, zu anderem. Und das war immer die Frage, wie weit man die Tür öffnen kann, wo man einen sieht, ja, wie viel ich von mir überhaupt zeigen kann. Aber dann war die Überlegung in der ersten Zeit der Trauer für mich sehr wichtig, war zu wissen, wie die anderen Menschen damit umgehen, wie überhaupt Menschen damit leben können, mit solchen Gefühlen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen und ich dachte, wenn das für mich notwendig ist, zu lesen, was die anderen fühlen und denken, vielleicht wird mein Buch auch dann für die anderen hilfreich. Manchmal kam ich zu einer Grenze, wo ich nicht weitersprechen konnte, wo ich etwas doch in diesem Buch nicht formulieren konnte. Und dann wich ich in Gedicht, in die Poesie. Da konnte ich einiges nachformulieren, was ich in Prosa oder in Tagebuchform nicht formulieren konnte.
Wir haben über die Imaginationsorte gesprochen, das Zimmer, den Garten, den Friedhof. Es gibt aber auch ganz konkrete Orte in den Gedichten. Bordeaux, das Bordeaux von Hölderlin, das Schwarze Meer und auch Edenkoben. Und nach Edenkoben frage ich, weil wir hier natürlich Hörer aus dem Raum haben, beziehungsweise eben aus der Pfalz vielleicht. Welchen besonderen Stellenwert hat Edenkoben für Sie in diesem Gedichtband, aber vielleicht auch autobiografisch?
Ja, ich denke, dass Edenkoben überhaupt der einzige Ort auf der Welt ist, zu dem ich heimatliche Gefühle habe, weil ich fühle mich tatsächlich als ein Mensch ohne heimatliche Bindung. Das habe ich nie gewollt und eigentlich nie gehabt. Ich habe ziemlich starke emotionale Bildung zu verschiedenen Orten, Städten, Ländern, Sprachen, Menschen. Aber nichts ist für mich so Heimat. Aber Edenkoben doch, ich kenne Edenkoben seit entweder 2002 oder 2003. Es gibt eine wunderbare Reihe Poesie der Nachbarn dort und ich wurde eingeladen, als die Nachbarn die Russen waren. Damals habe ich Lyrik auf Russisch geschrieben und ich war als russische Lyrikerin eingeladen.
Wir hören Edenkobener Tal.
Zwischen Rebstöckreihen, Gären, Falltrauben und oder Blutklumpen. In die zirpende Luft mischt sich Pochen, Stöhnen, Schwalben, Badener, Schwaben, Baldener, Mauersegler, Falken, Österreicher, Französen, Fledermäuse, Eulen und Pfälzer natürlich und Preußen. Ist lange her. Lange her ist inzwischen auch du, ich und noch jemand, der Ehe dem Pfälzermond als uns erzählt. Als hier Schlachtfeld ausgerollt lag anstelle von Weinzeilen, war Heinrich von Kleist hier Gardist. In den Menschentrauben einer der Bären. Ich blättere durch dein Notizbuch. Keine Zeit, alles geschieht zugleich. Das gilt der kreisenden Zeit des Frankfurter Judenfriedhofs, wo der Frankfurter Stier Wörter, die er von Grabsteinen aufliest, von seiner rauen Zunge in deine weiche Hand ausspuckt. Zugleich 1a. Ich, Weinstöcke, eine verwaiste Maus, riecht zimtig. Zugleich 1b. Ein Habicht lässt sie vor ein paar Tagen fallen. Füchse zeigen sich kurz aus dem Weingekräusel, das wie eine antike Schlacht lebt, wie der Dichter sagte. Krähen schauen einander in die Augen, irgendwann hacken sie zu. Zugleich 2a. Hirsche auf den Waldhängen warten auf Winter, um herunterzukommen und Herlinge aufzulesen. Auch die Hochsitze der Jäger warten auf Winter. Zugleich 2b. Warme Lippen der Hirsche lösen eisbrüchige Trauben von Reben ab. Die Hochsitze blitzen auf, die Hirsche spucken das Leben aus. Zugleich 3. Im Heinrich von Kleist Kriegsgarten riecht brotig das Blut. Es verrinnt durch die Lecks in die Erde, bis auf einige Klumpen. Bussarde warten, bis die Lebenden, darunter auch Heinrich von Kleist, der sich für einen anderen Tod entschied, wegziehen. Zugleich 4. Die Lebenden sind weg, selbst die Bussarde. Nur ich bin da und die Weinstöcke und du und Heinrich von Kleist. Zugleich 5, 6, 7. Wie ist es bei Toten? Andersrum. Geht alles rückwärts? Wie der jüngste Enkel der Zeit, der Gott des verpassten Glücks? Die Zeit ist eine Zwiebelrose, die dann und wann leck wird und das zugleich herauslässt,
sagte die Elster.
Zugleich Bonustrack. Krieg. Ein Jahr zuvor waren Singvögel hier von Falken, Habichten, Eulen und mir verdrängt, sagte die Elster, die wieder da war. Und niemand kam darauf, dass das eine Vorwarnung war.
Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, sind die Illustrationen in diesem Band. Was hat es für eine Bewandtnis mit den Illustrationen?
Sie sind aus einem Bild von einer sehr guten Künstlerin genommen. Sie heißt Magdalena West. Und ich habe diese Künstlerin übrigens auch in Edenkoben kennengelernt. Sie war Kunststipendiatin im Herrenhaus. Und momentan lebt sie in Leipzig und arbeitet wirklich sehr, sehr ernst. Sie ist eine sehr ungewöhnliche, sehr originelle Künstlerin.
Vielleicht können Sie das Titelbild kurz beschreiben.
Ja, das ist eine Biene, die im Wind verloren ist und nach einem Ausweg sucht oder mit dem Wind irgendwo hingetrieben wird. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Energie. Und das ist diese Windbewegung, die sehr stark ist und sehr muskulös ist, zu einem, zu anderem nichts ist.
Natürlich möchte ich das Gespräch nicht beenden, ohne die Frage nach Ihrer Verbindung und Ihrem Blick zu und auf Russland.
Oh, ich weiß, das ist sehr schwer zu sagen momentan. Ich sehe das alles wie eine Krankheit, was jetzt in Russland passiert. Das ist in meinem Kopf. Und nach wie vor, ich denke, dass man als Künstler nicht unmittelbar über solche Dinge schreiben kann. Betroffenheit, Kitsch darf man als Künstler nicht produzieren. Ich bin stark dagegen. Aber das ist sehr schwierig in solchen Zeiten zu schreiben. Ich habe nie so langsam geschrieben wie jetzt, weil ich mir alles überlege, ja, wie weit ich in diese Richtung kommen darf und in diese Richtung, wie weit ich etwas ignorieren darf. Weil, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel gegen Betroffenheit, Kitsch und ich passe auf, dass ich das nicht mache.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das Weiterschreiben zwar langsam, aber trotzdem immer weitergeht.
Vielen Dank.
Danke für das Gespräch.